tust du sowas nie mit mir.
Friedel Hensch und die Zypris aus dem Jahr 1961, ja, 61, bei Radio Attac auf Radio Rüsselsheim, 15.20 Uhr am heutigen Sonntag, 25. Februar in Rüsselsheim. Mein Name ist Heinz-Jürgen Krug und wir wenden uns jetzt den konservativen Revolutionären, den Vorbereitern, Mitbeeinflussern des deutschen Faschismus, der Geschichte des deutschen Faschismus selbst zu, einem Kapitel darin und einem Kapitel über den Widerstand gegen den deutschen Faschismus, nämlich die Rote Kapelle. Wir werden das im Lauf des Jahres nochmal, wahrscheinlich im August, wenn sich zum 75. Mal der Jahrestag der Hinrichtung von Adam Kuckhoff jährt, zuwenden, aber jetzt doch schon mal, weil im Januar, im Dezember 42, Januar 43, Anfang Februar wurden die meisten Mitglieder dieser Gruppe dann getötet, ermordet, hingerichtet. Einiges zu dieser Rote Kapelle genannten Widerstandsgruppe beziehungsweise verschiedenen Widerstandsgruppen, die aber in engem Kontakt zum Teil standen. Der Name wurde von der Gestapo gewählt, Kapelle, weil die gefunkt haben, also auf die Tasten gedrückt haben, und rot für diejenigen, die man den Kommunisten, Linken, Marxisten mit Moskau kooperierenden oder den was zukommen lassenden Informationen nämlich benannte. Also das der Nazi-Name dafür, der aber dann nachher, ich würde mal sagen, so ähnlich wie der Schimpfname Nigger von den Schwarzen in den USA dann in einen Ehrennamen umgedeutet wurde, auch von den Antifaschisten selbst, auch nach dem Zweiten Weltkrieg in der Beschreibung der Geschichte dieser Widerstandsorganisation dann aufgenommen wurde. Zu dieser Gruppe gehörten Harro Schulze-Boysen, Arvid Hanak und Adam Kuckhoff und noch viele, viele andere. Das waren vielleicht die drei Hauptträger in und um Berlin. Es gab noch eine Gruppe in Brüssel und Paris, Leopold Trepper, da gab es auch mal einen Film darüber. Es gibt viele Filme über die Rote Kapelle und viele Bücher darüber. Und die wurden eben, weil Funksprüche entschlüsselt werden konnten, dann ab August 1942 sozusagen aufgerollt, aufgedeckt. Schulze-Boysen war Luftwaffenoffizier, um die Gruppe noch ein bisschen zu charakterisieren, kam also eher so aus konservativen Kreisen. Ökonom war Arvid Hanak und Adam Kuckhoff war Schriftsteller. Und sie hatten halt auch Kontakte zu anderen Widerstandsgruppen. Es gehörten weitere Künstler dazu, Journalisten, Ärzte, also eigentlich eher bürgerlicher Widerstand, der aber Kontakt suchte und dann auch fand zu kommunistisch oder sozialdemokratisch geprägten Arbeiterfamilien, die Widerstand leisteten, Hans und Hilde Koppi, Heinrich Scheel, späterer Historiker in der DDR, Hans Lautenschläger, der Bund der Geistesschaffenden, Liane Berkowitz wäre zu nennen, Ursula Götze, der Romanist Werner Kraus. Ursula Götze, die hatte Kontakt zu kommunistischen Gruppen dann. Und auch Arvid Hanak, Nationalökonom, und seine Frau Mildred hatten einen Freundeskreis, zu dem Leute gehörten, die die marxistische Arbeiterschule bis eben 1932, 33 in Berlin besuchten. Und eben auch Greta und Adam Kuckhoff, ein Fabrikant, Leo Skrypczynski, hat dazu gehört. Was haben die gemacht? Naja, sie haben zum einen zum Widerstand aufgerufen, sie haben Klebezettel hergestellt und verbreitet, Flugschriften, sie haben diese Kontakte aufgenommen, gepflegt, sie haben zu Gehorsamsverweigerung aufgerufen, sie haben Entwürfe für eine mögliche Nachkriegsordnung verfasst, verbreitet und eben sie haben Kontakt dann irgendwann aufgenommen zu sowjetischen Stellen und haben Informationen über die Kriegspläne der Nazis dann dort weitergegeben. Im Februar 1942, ich zitiere mal aus dem Wikipedia-Artikel, verfasste Schulze Boysen die Agis-Flugschrift, so genannt nach dem griechischen Namen, den er als Pseudonym benutzte. Die Schrift trug den Titel »Die Sorge um Deutschlands Zukunft geht durch das Volk« und rief alle Deutschen zum Widerstand gegen den Krieg der Nationalsozialisten auf, der die Zukunft aller nunmehr unübersehbar bedrohe. Entgegen der NS-Propaganda, ich überspringe jetzt immer ein paar Sachen, seien die meisten deutschen Armeen auf dem Rückzug, die Zahl der Kriegstoten ginge in die Millionen, Inflation, Warenknappheit, Betriebsschließungen, Arbeitshetze und Korruption in Staatsbehörden nehmen ständig zu. Das Gewissen aller wahren Patrioten bäumt sich auf gegen die ganze derzeitige Form deutscher Machtausübung in Europa. Alle, die sich den Sinn für echte Werte bewahrten, sehen schaudernd, wie der deutsche Name im Zeichen des Hakenkreuzes immer mehr in Verruf gerät. Im Namen des Reiches werden die scheußlichsten Quälereien und Grausamkeiten an Zivilpersonen und Gefangenen begangen. Noch nie in der Geschichte ist ein Mann so gehasst worden wie Adolf Hitler. Der Hass der gequälten Menschheit belastet das ganze deutsche Volk. Also schon auch nationalistische oder nationale Überlegungen dabei. Das gesamte Volk wird belastet. Natürlich hauptsächlich werden die Gequälten belastet. Das sahen die schon auch so. Aber es war schon noch auch dieses nationale Denken da mit drin. Jeder Einzelne, schreibt Schulze Boysen dann noch, könne sich vom propagierten Angstterror freimachen und dem Staat alltäglich widerstehen. Wir müssen endlich Schluss machen mit dem alten deutschen Irrglauben, der Staat sei ein höheres Wesen, dem man sich blind anvertrauen dürfe. Also schon eine deutliche Gegenposition zu den auch nach nationaler Diktatur und dem harten Staat rufenden Konservativen, Jungkonservativen, Revolutionären in der Weimarer Republik. Der Staat sei heute ein reines Terrorwerkzeug in der Hand einiger skrupelloser Machtmenschen. Ja, mit welchen Gruppen nahmen sie Kontakt auf? Eine, die besonders bekannt ist, waren die Weiße Rose. Hans Scholl und Alexander Schmorell besuchten nach der Vermittlung durch Lila Ramdor im November 1942 Falk Hanak in Chemnitz, als sein 12 Jahre älterer Bruder Arvid schon inhaftiert war. Sie wollten ihn zur Mitarbeit gewinnen und suchten über ihn Verbündete in den Berliner Widerstandskreisen. Hanak führte in ihrem Auftrag Ende 1942 Kontaktgespräche mit seinen Vätern Klaus und Dietrich Bonhoeffer, um deren direkte Begegnung mit Hans Scholl vorzubereiten. Im Frühjahr 1943 trafen 4 Mitglieder der Weißen Rose ihn erneut in München, erhielten aber keine klare Zusage seiner Mitarbeit. Nach Enttarnung der Weißen Rose wurde Falk verhaftet, jedoch aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Und dann eben, nachdem die Gruppe dann aufgerollt worden war, ergingen Todesurteile, wurden dann am 19. Dezember 1942, wurden Hitler am 21. Dezember vorgelegt. Er hat alles abgezeichnet, hob die beiden Zuchthausstrafen auf, die statt Todesurteile gefällt worden waren, und verwies diese Fälle an den 3. Senat des Reichsgerichts zur Wiederaufnahme. In den 11 Fällen mit Todesurteil wurden Methoden und Zeitplan der Hinrichtungen festgelegt. Am 22. Dezember von 19 Uhr bis 19.20 Uhr wurden im 4-Minuten-Takt erhängt Rudolf von Schellyhaar, Harro Schulze-Boysen, Arvid Hanak, Kurt Schumacher, Johann Graudenz, Horst Heilmann, Hans Koppi, Kurt Schulze, Ilse Stöben, Libertas Schulze-Boysen und Elisabeth Schumacher. Die Namen Koppi und Heilmann wurden dann übrigens von Peter Weiß in seiner Ästhetik des Widerstandes, die er ja der Widerstandsgruppe Rote Kapelle gewidmet hat, verwendet für Figuren in diesem Buch, die sich natürlich an den realen Figuren auch orientiert haben. Vom 1. bis 3. Februar wurde gegen 6 weitere Angeklagte verhandelt, Adam und Greta Kuckhoff, Adolf und Maria Grimme, Wilhelm Gudorf und Eva Maria Buch. Nur das von Röder beantragte, Röder war der Oberstaatsanwalt damals, der dann auch in der Bundesrepublik noch eine Rolle gespielt hat, nur das von Röder beantragte Todesurteil für Adolf Grimme wurde auf 3 Jahre Zuchthaus reduziert. Grimme konnte glaubhaft machen, das Flugblatt Agis nur einmal kurz gesehen zu haben. Von den übrigen Inhaftierten wurden 76 zum Tod verurteilt, 13 davon vom Volksgerichtshof, die übrigen 50 zu Zuchthausstrafen. 4 Männer unter den Angeklagten begingen in der Haft Selbstmord, 5 wurden ohne Verfahren ermordet. Etwa 65 Todesurteile wurden vollstreckt. Also soweit zu dieser Geschichte in aller Kürze, aber doch aufschlussreich, wie ich hoffe. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zunächst mal die Leistungen und das Vorbild des Schulze-Beusen-Hanack-Kreises vorbehaltlos als wichtiger Teil des deutschen Widerstandes gegen den Faschismus gewürdigt. Nicht immer wurde erwähnt, dass da Kommunisten und politische Linke, Sozialdemokraten eben eine wichtige Rolle auch gespielt haben. Es gab dann Primärquellen, wurden veröffentlicht. Greta Kukow beschrieb 1948 den Februarprozess gegen die Mitglieder der Roten Kapelle in mehreren Artikeln für die Berliner Zeitschriften Aufbau und Weltbühne, Ostberliner Zeitschriften schon damals. Ja, westliche Geheimdienste interessierten sich für die Rote Kapelle, weil man sich Informationen über die Arbeitsweise der sowjetischen Auslandsspionage erhoffte. Aber das ging dann eben so weit, dass in der Bundesrepublik gesagt wurde, das war eine reine Spionageorganisation. Einer der ganz wesentlichen und bekanntesten und einflussreichsten bundesrepublikanischen Historiker, Gerhard Ritter, schrieb in den 50er Jahren, die Rote Kapelle war seit 1940 organisierte Verschwörung und Spionagebetrieb. Die hochgebildeten Akteure seien Edelkommunisten gewesen, die der Hass gegen Hitler in das kommunistische Lager geführt hatte. Sie seien bis in die zentralen Dienststellen des Dritten Reiches eingedrungen und hätten sich bedingungslos dem Landesfeind als höchst gefährliche Werkzeuge zur Verfügung gestellt. Die Organisation der ganzen Gruppe reichte bis nach Paris, Belgien und Holland. Sie wurde von Moskau aus in verschlüsselten Radiosendungen über Paris und Brüssel gesteuert. Sie hätten die Rote Armee laufend mit wichtigen militärischen Informationen versorgt, was wohl auch so war. Nicht nur über den Stand der Rüstungsproduktion, sondern sogar über Angriffspläne und Unternehmungen hinter der feindlichen Front unter hemmungsloser Ausnutzung amtlich erworbener Spezialkenntnisse. Dabei hätten sie mit russischen Agentensendern und Codes gearbeitet. Damit rechtfertigte er ihre Ermordung. Erst im August 1942, so Ritter, gelang es der Kriminalpolizei erst, die Hauptanstifter zu fassen und das ganze Komplott aufzudecken. Der Prozess vor dem Reichskriegsgericht in einwandfreier Form durchgeführt, konnte nicht anders als mit einer Massenhinrichtung enden. Dieses Bild blieb in den Grundzügen auch in den 1960er Jahren bestimmend als neue Veröffentlichung von Gilles Perrault und dem damaligen Spielredakteur Heinz Höhne, ehemals SS, steht hier nicht, hinzukamen. Ja, also soweit über die Denunziation der Roten Kapelle in den 50er, auch 69er Jahren in der Bundesrepublik. Zur Roten Kapelle und zu Greta und Adam Kukow gibt es einen Text und ein Lied von Barbara Thalheim, damals Sängerin der DDR, inzwischen auch noch aktiv, für Greta. Den hören wir uns jetzt mal an und danach hören wir noch einen Ausschnitt aus dem Artikel in der Zeit von 1952 über Greta Kukow.
Adam und Greta Kukow wurden 1942 von der Gestapo verhaftet. 9 Jahre lang.